Ja, wir bereiten uns ja mental wahrscheinlich doch inzwischen schon fast auch Richtung der Zeit der Geschenke vor. Und es ist eigentlich eine interessante Frage, was mögen wir mehr, Geschenke zu bekommen oder Geschenke zu machen? Manche sind hart im Nehmen. Also, das Größte ist das Nehmen, genau. Aber es ist auch eine Entdeckung, dieses Gefühl, was Freude ausgelöst zu haben. Und es kann Freude machen, andere zu beschenken. Und ich glaube, dass Gottes Wesen seiner Großzügigkeit sich früher oder später auch bei uns niederschlagen wird, wenn es stimmt, dass wir überhaupt mit ihm was zu tun haben. Wenn wir irgendwas mit Gott zu tun haben, als unserem himmlischen Vater, dann wird sich das so auswirken, dass seine Großzügigkeit irgendwann mal auf uns abfärbt. Ist ja sowas wie, wenn man was auch zu Hause in der Familie vorgelebt bekommt, irgendwie findet sich dann das so ähnlich oft bei den Kindern wieder. Leider auch die negativen Sachen, aber natürlich auch positive Vorbilder. Und da wächst in uns die Frucht des Geistes, da wächst in uns diese Güte, diese Großzügigkeit Gottes. Und das stößt aber auf unseren, ich sag mal, unseren alten Menschen, auf die Herausforderung der Natur, die in der Biografie, ich denke mal, irgendwie bei fast jedem, irgendwann auch etwas mit Mangel zu tun hatte, mit Verlust, mit Herausforderung von etwas, was mir fehlt oder was mir genommen wurde. Also haben wir quasi einerseits dieses Programm festhalten, jeder muss an sich zuerst selbst denken, in uns und gleichzeitig auch dieses Wesen Gottes. Das ist eine ganz spannende Sache, wie sich das auswirkt. Man könnte jetzt meinen, einige haben ja auch in der WhatsApp-Gruppe verfolgt, dass ich jetzt hier einen gewissen Zweck verfolge. Mich hat das eher zu diesem Thema gebracht, dass bestimmte Dinge ein Symptom dafür sind, wie wir eigentlich als Christen so unterwegs sind und wie wir als Volk Gottes unterwegs sind. Ja? Und deswegen nehmt das nicht als manipulative Sache auf. Ich werde auch keinen genau anschauen, doch ich schaue euch alle an. Genau, aber ich habe niemanden auf dem Kicker, ich habe nichts, irgendwas Arges im Herzen oder so. Aber ich muss darüber unbedingt mal reden, weil es das Wort Gottes ist, weil es um die Widerspiegelung des Wesens Gottes in unserem Leben geht. Das ist ja gar nicht so unwichtig. Ja? Deswegen werde ich heute keine Zehntenpredigt halten. Es gibt ja manchmal Gemeinden, da wird hin und wieder mal so eine Predigt über den Zehnten gehalten. So einmal im Jahr muss das sein. Oder jede zehnte Predigt wird über den Zehnten gehalten oder so. Irgend sowas. Ja? Ich habe ein viel besseres Thema, nämlich die Erstlingsgaben. Ja? Zehnte ist ja. Das ist ja so ein normaler Alters, der mir nicht erstanden hat. Aber die Erstlingsgaben, die gab es da noch außer dem Zehnten. Es gab noch Hebopfer, es gab noch viele andere Sachen. Ja? Aber zum Beispiel diese Erstlingsgaben, die haben mich irgendwie zum Nachdenken gebracht. Es gibt sogar ein Fest der Erstlinge, der Erstlingsgaben. Das ist natürlich ein Problem, weil wenn ich vom Mangeldenken her komme, muss ich ja erst mal gucken, dass ich ausgesorgt habe, dass ich für mein dass alles da ist und so weiter. Ja, wie kann ich das Erste weggeben, wenn ich noch gar nicht weiß, ob das Zweite kommt? Oder das Dritte? Ja? Schaf oder beim Ackerfeld oder so. Aber das ist die Herausforderung, die auch schon im Alten Testament eingeübt wurde. In Malachi 1 ist von Leuten die Rede, die Gott buchstäblich den Rest geben. Kennt ihr das, so eine Redensart? Das hat mir den Rest gegeben, ja? Oder er. Also ich war schon genervt an dem Tag und jetzt kam noch er und der hat mir wirklich den Rest gegeben. Ja? Und so behandelt man schon Gott. Ja? Die geben Gott den Rest. Malachi 1, Vers 8. Wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses. Bring es doch mal deinem Statthalter, versuch das mal. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich betrachten? Spricht der Herr der Heerscharen. Vers 8, nee, Vers 11. Denn vom Aufgang der Sonne, jetzt geht es, warum ist das, warum geht es, warum macht Gott das zum Thema? Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Heerscharen. Die Gaben sind also repräsentativ dafür, was auch die Heidenvölker denken. Was für ein Gott wir haben, einen ganz kleinen Gott oder einen großen Gott? Der Ruf Gottes in der Welt hängt damit irgendwie zusammen, anscheinend. Vers 13, Malachi 1. Ihr sagt, siehe, es ist auch nicht der Mühe wert. Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr, der Heerscharen. Bringt geraubtes, lahmes, krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr. Die Erstlingsgaben sollen Gott als Versorger ehren. 5. Mose 18,4. Die Erstlinge deines Korns, deines Mosts, deines Öls und die Erstlinge von der Schur deiner Schafe sollst du ihm geben. Das haben die Patriarchen auch getan. Und dann, wenn das Land, dieses verheißene Land, in dem Milch und Honig fließt, ihnen gegeben wird, 5. Mose 26, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst, so sollst du von den Erstlingen aller Früchte des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringen wirst, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Dann schaffst du einen unmittelbaren Zusammenhang. Du nimmst das persönlich, dass du das bekommen hast, und gibst es auch persönlich ihm wieder zurück. Ich habe das nicht vergessen, ich weiß, von wem ich das habe. Sollst in einen Korb legen, an den Ort gehen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, und um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Vers 10, und siehe, ich bringe nun die ersten Früchte des Landes, das du, o Herr, mir gegeben hast. Da ist dann die Reaktion. Und du sollst sie vor dem Herrn, deinem Gott, niederlegen und sollst vor dem Herrn, deinem Gott, anbeten. Das hat sogar was mit Anbetung zu tun. Mit dem, was wir wirklich verehren, mit dem, wo wirklich unser Herz hingeht. Ja? Wir sagen, das eine ist das weltliche Ding. Ja? Naja, klar, irgendwie Geld oder so, materielle Sachen, ja, montags bis samstags, ja, geht es ums normale irdische Leben, sichtbare Welt. Am Sonntag kümmere ich mich um die unsichtbare Welt. Da bete ich an, da kümmere ich mich um Gott. Ja, und so ein bisschen, ja, habe ich so ein bisschen, fahre ich so die Antenne aus. Ja. Nee, das hat was zusammen miteinander zu tun. Viele lesen ja gerne in den Sprüchen, manche haben sogar sich angewöhnt, weil es Sprüche 31, also 31 Kapitel gibt, in den Tagen, wo Monaten, wo 31 Tage sind, jeden Tag ein Kapitel. Ja? Und wenn es nur 28 steht, überschlagt das dritte Kapitel, da sind wunderbare Verse drin. Aber da ist auch dieser Vers drin: Ehre dem Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Einkommens. Nicht mit den Letztlingen. Die Erstlinge sind also Teil der Anbetung und der Ehre Gottes. Und wie gesagt, es stößt auf unser Mangeldenken, ja, obwohl es genau umgekehrt gedacht ist, dass du durch die Ehre mit den Erstlingen programmierst, dass danach was kommt. Der Ungläubige oder mangelorientierte Mensch würde sagen, ich weiß ja gar nicht, was danach kommt. Nein, weil du die Erstlinge gegeben hast, kannst du sicher sein, da kommt noch was hinterher. Nachdem Hannah, die Mutter von Samuel, den ersten Sohn, den einzigen und ersten Sohn, den sie so vom Herrn erbeten hatte, dem Herrn geweiht und tatsächlich zum Tempel gebracht hat, hat sie danach noch andere Kinder bekommen. Wusstet ihr das? Wie viele? Wie viele? Ja, so diverse, gell? Wo steht das? 1. Samuel 2, gell? Oder wo? Ich hab's hier drauf. Ja, Vers 20 bis 21. Und Eli segnete Elkanah und seine Frau und sprach, der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Gegebenen, des Erstlings, den sie dem Herrn übergeben hat. Und sie kehrten nach Hause zurück. 20 Jahre lang, vielleicht hat die kein Kind zur Welt gebracht. Dann kam der Samuel endlich, der Erbetene. Und der Herr suchte Hannah heim und sie wurde schwanger und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Ist interessant, oder? Ist interessant. Die Kinder hätte sie wahrscheinlich nie bekommen. Warum denn? Klingt ein bisschen nach Werkgerechtigkeit, oder? Wir machen etwas und dann kommt was. Kommt was zurück. Ja. Aber es ist in dem Fall, der Weg von Hannah ist, glaube ich, klar, das ist ein Glaubensweg, den sie gegangen ist, oder? Sie hat im Glauben den Herrn das Kind erbeten. Sie hat im Glauben dieses Kind, bevor er geboren wurde, bevor er überhaupt unterwegs war, schon dem Herrn geweiht. Sie wusste auch, dass es ein Junge sein wird. Ja. Mädchen wäre gar nicht wahrscheinlich für den Dienst in Frage gekommen, wie auch immer. Aber das ist eine Art von Glaubensgerechtigkeit. Ja. Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht lumpen. Galater 6 kennt ihr doch sicher, oder? Was der Mensch sät, wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ja, also das ist die Realität Gottes, auch sogar im Neuen Bund. Etwas, was damit auch im Neuen Testament korrespondiert, das sind die sogenannten Gaben der Witwen. Das ist ein ganz spannendes Thema, finde ich, in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Es ist kein Geheimnis, dass ganz viele Gemeinden, ganz viele Werke von den beständigen Gaben, wie man so schön sagt, vom Schärflein der Witwen leben. Ja? Wenn es auch hin und wieder großzügige, reiche Spender gibt. Einmal habe ich das erlebt, nachdem ich einen Fußballprofi getauft habe, dass dann der mal fünfstellige Beträge oder zumindest einen mal abgegeben hat oder so. Aber wahrscheinlich hat er ansonsten, wie viele von diesen Profis dann in die Mission und in Wohltätigkeitszwecke machen, wirklich viele, muss man anerkennen, auch hineingegeben und so. Aber das ist ja eher die Ausnahme. Davon lebt nicht das Haus Gottes. Und da möchte ich euch die Witwe 1 im Neuen Testament vorstellen. Also steht eindeutig auf Platz 1, jedenfalls im Ranking von Jesus, Lukas 21, Vers 1 bis 4. Als er aber aufblickte, sah er, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort 2 Schärflein ein, also wahrscheinlich 2 kleine Münzen. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Denn diese alle haben von ihrem Überfluss den Opfergaben für Gott beigetragen. Sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß. Kann Jesus nicht rechnen? Ja, natürlich hat sie nicht mehr eingelegt. Ja, die Reichen haben doch mehr eingelegt, ganz sicher. So nebenbei. Aber Jesus rechnet in Prozenten anscheinend. Sie hat prozentual mehr eingelegt. Sie war unvernünftig. Eindeutig unvernünftig aus 2 Gründen. Sie hat ihr Geld nicht gut eingeteilt, finde ich, nicht gut gehaushaltet, weil sie es einfach weggegeben hat. Und das Zweite, eigentlich auch sehr tragisch, sie hat in ein Projekt investiert, was zum Abriss freigegeben war. Der Tempel sollte zerstört werden, sagt Jesus ja dann ein paar Verse weiter. Seht ihr da diese Steine hier? Die werden alle zerstört werden. Wie dumm kann man sein, in ein zum Abschuss freigegebenes Projekt zu investieren? Also ich interessiere mich schon auch dafür, wo gebe ich was hin oder was ist da so los und ist das auch koscher, was die da machen und so, ja. Aber ich würde ja ungern in ein Projekt geben, wo Gott schon den Stecker rausgezogen hat. Aber sie hat das im Glauben, sie wusste das ja nicht, sie hat das im Glauben getan. Jesus lobt sie. Ach übrigens, er kritisiert ja die anderen nicht. Ach, das erleichtert mich kolossal, muss ich mal sagen. Ne? Also die Reichen, die jetzt vom Überfluss gegeben, er kritisiert die ja nicht. Er sagt nicht, ihr bösen Reichen, warum gebt ihr so wenig? Da ist ja einiges, da hat es ja ganz schön geklingelt da drin im Opferkasten im Tempel. Sonst hätten die da nicht diesen wunderschönen Tempel zusammenbekommen, der als 5. Welt- oder 7. Weltwunder, glaube ich, sogar galt. Ja? Gibt ja so der Koloss von Rhodos, irgendwas, die Gärten in Babylon und der Jerusalemer Tempel. Ist auch wirklich, das war schon imposant. Und das wäre nicht zustande gekommen, wenn er nicht kräftig reingebuttert worden wäre. Also versteht mich nicht falsch. Jesus kritisiert die Reichen nicht. Er sagt nicht, warum gibt ihr so wenig? Aber er hebt diese arme Frau hervor, die so von Herzen und so übertrieben gegeben hat. Ja? Die Reichen, das ist der Normalfall. Erstmal Hand aufs Herz. Also, ich gehöre da, glaube ich, auch dazu. Also ich gebe doch auch aus dem Überfluss heraus. Also wenn ich merke, läuft gut diesen Monat oder hab irgendwie übrig. Und es ist blöd, ja, gerade so am Ende des Monats, meine Güte, läuft doch gut. Ja, und dann kommt dann irgend so ein Spendenaufruf rein, ja komm, why not, Gott segne diese Leute. Ja. Vielleicht auch aus Dankbarkeit heraus. Das ist doch nichts Negatives. Das ist überhaupt nicht negativ. Jesus kritisiert das gar nicht. Ja? Aber es ist nicht das, was wirklich seine Begeisterung oder sein Kommentar herausfordert. Das ist das Normale. Das ist das ganz Normale, dass du aus dem Überfluss herausgegeben wird. Aus was denn sonst heraus? Normal und üblich und das kann sogar der fröhliche Geber sein. Du kennt ja das, diesen fröhlichen Geber, den Gott lieb hat oder so. Ja, das ist unbekümmert, habe ich mal festgestellt, das Wort. So unbekümmert. Man gibt einfach gar nicht lange überlegen. Manchmal weiß die Linke nicht, was die Rechte tut. Manchmal weiß meine Frau nicht, was ich tue. Ich weiß nicht, was sie tut. Manchmal machen wir da Sachen. Ja. Was, wir haben Geheimnisse voneinander? Ja, in dem Bereich vielleicht schon, wer weiß. Genau. Die Linke weiß nicht, was die Rechte tut. Das ist schon interessant. Die zweite Witwe, Witwe 2, nenne ich die mal im Alten Testament. Da wird das noch so ein bisschen drastischer vielleicht. Kennt ihr alle, gell? Das ist die Witwe in Sarepta oder wie auch immer das heißt, dieser Ort, die Jesus erwähnt in Lukas 4. Es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war. Also da möchte ich uns mal sehen. Also nach einem Jahr möchte ich uns mal sehen. Nach 2 Jahren, boah, da ist aber was los. Nach 3 Jahren, was kommt da? Eine Gebetsbewegung, was würde denn in Deutschland passieren? Also in Israel sind sie an die Klagemauer gegangen. Hat der Gesundheitsminister oder Agrarminister, glaube ich, hat aufgefordert zum Gebet Freitagnachmittag Klagemauer. Dann haben die geschrien, da waren, also war nicht 100.000, vielleicht nicht, aber etliche 10.000 waren an der Klagemauer. Am nächsten Tag hat es geregnet. Kamen die Nachrichten. Also, was würden wir machen? 3 Jahre! Ja. Und der Prophet hat gemerkt, Mist, ich komme ja selbst in Probleme. Ja. Also du bist der Erfüller deiner eigenen Prophetie. Ist auch verrückt, oder? Also du merkst, du stehst ja selbst auch drunter. Und Jesus sagt, da war eine große Hungersnot im ganzen Land. Aber zu keiner von den Witwen wurde Elia gesandt, sondern nur zu dieser einen Witwe im Ausland, im heidnischen Zarpat bei Zidon. Ich hätte fast gesagt, im Gazastreifen. Warum wurde Elia zu ihr geschickt? Glaubt, dass Gott gesehen hat, dass diese Frau Glauben aufbringen wird, wenn er seinen Propheten zu ihr schickt? Das ist spannend. Gott sagt zu ihm, das ist jetzt erst die Geschichte in 1. Könige 17, Vers 9. Mach dich auf, geh nach Zarpat, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Die wusste das nur gar nicht. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Stadttor kam, siehe, da war sie ja schon, eine Witwe, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach, hol mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Also Elia war hart im Leben, so, ne, finde ich. Genau. Als sie nun hinging, um es zu holen, ja, also es gibt ja eine Verheißung von Jesus, gell? Wer dem Propheten ein Glas Wasser gibt, wird nicht unbelohnt bleiben. Gell? Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, bring mir doch auch ein bisschen Brot mit, wenn du schon dabei bist. Es wurde ein bisschen, also erstmal so angetestet. Gell? Ja. Das merkte, oh, die springt ja nach meiner Pfeife. Hol mir doch gleich noch ein bisschen Brot. Gell? Mann, ist der frech. Sie aber sprach, so wahr der Herr lebt, dein Gott, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe da, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir essen als Henkersmahlzeit und danach sterben. So sieht's aus. Also sie lehnt eigentlich erstmal ab. Logisch, sie kann ihm ja gar nichts geben. War auch ganz schön unverschämt. Ja? Aber dieser Elia, das ist ja ein harter Kerl, der ließ das nicht auf sich beruhen. Warum? War das so ein Egoist? Na gut, Gott hat zu ihm gesprochen, die wird dir was geben, ganz sicher. Er wusste, das ist die Richtige. Die wird mir was geben, ganz sicher. Aber ich glaube, er wollte, dass sie Gottes Wunder erlebt. Er wünscht sich, dass sie aus dem Status quo rauskommt, aus der Mangelorientierung rauskommt. Und deswegen sagt er zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach es, wie du gesagt hast, aber bereite doch davon zuerst mir zu. Ich komme zuerst. Also das ist ja das Motto von vielen Menschen. Ja? Die Postbank hat damit, glaube ich, Werbung gemacht. Du kommst zuerst oder so. Ja? Das ist die Einstellung von vielen Menschen. Die hat sich das anscheinend zu eigen gemacht. Ja? Nein, ich glaube, es ging ihm darum, ihren Glauben herauszufordern. Sie wusste ja, dass es ein Mann Gottes ist. Bereitet mir davon zuerst zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Habt ihr sowas schon mal in der Richtung schon mal erlebt? Das ist hart. Ja? Du nimmst es ja quasi deinem Kind weg. Das ist hart. Also da hört bei mir der Spaß auf, bei der Familie. Bei der Familie hört es auf. Aber es war die beste Lebensversicherung. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, jetzt kommt ein Rämer. Der Mehltopf soll nicht leer werden, das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Das war die Lebensversicherung. Die werden tatsächlich verhungern. Sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Das ist der Glaubensschritt. Er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Das war eine geile Auflockerungsübung. Ja? Manchmal haben wir so eine Auflockerungsübung für alle unseren materiellen Verkrampfungen, unsere Sorgen, unsere irgendwas. Die auch die Frau am Tempel, die hat da reingeworfen, die wusste doch, das reicht doch eh nicht. Das kann auch locker machen. Das kann auch, man kann es auch sagen, todeswagemutig oder so. Aber das war eine total tolle Auflockerungsübung. Der Mehltopf wurde nicht leer, das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte, weil der Prophet zuerst bekommen hatte. Ist Gott hart? Ist Gott gemein, dass er das Brot den Kindern wegnehmen will? Ist Gott hart, dass er sowas von einem Menschen verlangt? Sie hätte es ja nicht tun müssen. Aber er wollte ihr was zeigen von seiner Großzügigkeit. Wenn man sich auf ihn einlässt, wird es spannend, Leute. Er möchte unseren Blick vom Mangel abwenden und durch Glauben, durch Gehorsam Überfluss freisetzen. Überfluss. Erst ihre unvernünftige, wenn du so willst, unverantwortliche Glaubenstat hat das freigesetzt. Sie hat dem Wort Gottes geglaubt. Und das hat eine übernatürliche Versorgung freigesetzt und hat für ihr ganzes Leben den Mangel gebrochen. Versteht ihr? Den Geist des Mangels. Ich muss sorgen, ich muss an mich denken. Ja, zuerst komme ich, wenn ich nicht, wer denkt denn an mich, wenn ich nicht an mich denke, was wird denn und so weiter. Und das übertragen wir oft in unsere Beziehung zu Gott. Und Gott will, dass dieser Mangel, der Geist des Mangels gebrochen wird. Sie hat nie wieder Sorgen gehabt. Das Öl ging nicht, das Mehl ging nicht aus. Dauermehl, wie nennt man das? Weiß nicht. Die lange Bank, keine Ahnung. Dadurch wird auch die Macht des Mammons gebrochen. Das wird dir mal den Stinkefinger zeigen. Der Gott des Mammon ist einer der stärksten Götzen hier in unserem Land. Da wird dem Mammon mal die rote Karte gereicht. Du bist mir völlig wurscht. Was? Ich sorge doch so toll für dich. Ich sorge, dass das wächst. Zinseszinsen. Hast du doch gelernt in Mathe. Und der Gott des Mammons, der kriegt wirklich eins auf die Fresse, auf Deutsch gesagt, wenn sowas passiert. Voll aufs Zifferblatt. Die Frau hat nicht mehr reagiert aus dem Mangel. Ich habe nichts, ich habe zu wenig und das fehlt mir und das fehlt mir. Och, wenn du wüsstest, was mir da noch will, was da noch geht. Und wenn ich an morgen denke und an nächstes Jahr und an mein Alter, da hört es ganz auf, wenn du wüsstest. Aber sie reagiert nicht darauf und passt sich diesem Mangel an, sondern sie agiert im Glauben, was sie hat, mit dem, was sie heute und hier und jetzt hat. Und steht gegen diesen Mangel auf. Das ist spannend. Ich meine, auf das Wort Gottes hin. Ja, das wollen wir ruhig auch dazu sagen. Das ist nicht irgendeine willkürliche Aktion oder so. Ja. Das ist so ähnlich wie bei Petrus auf dem Wasser. Ja. Da sind ja nicht alle Jünger aus dem Boot rausgerufen worden. Ja. Und Petrus ist nicht einfach so als Sport- und Glaubensübung da rausgegangen, sondern weil Jesus ihn gerufen hat. Ja. Aber es gibt manchmal so Herausforderungen, wo Gott das in deinem und meinem Leben, das weißt du am besten selbst, ja, diese Herausforderung gibt, wo du merkst, oh jetzt, wonach trachte ich jetzt zuerst? Nach dem Reich Gottes? Nach dem Reich meines himmlischen Vaters? Oder bin ich ein Waisenkind, das selbst für sich sorgen muss, für den kein himmlischer Vater im Letzten die Hand ins Feuer legt? Ich kann mich nicht einfach so Gott in die Arme werfen. Ich bin als Waisenkind und als verlassenes Kind aufgewachsen. Ich habe Verlust und Mangel erlebt. Ich kann mir das nicht leisten. Und da brichst du diese Waisenkind-Gesinnung. Du hast einen himmlischen Vater, der reichste Herr der Herrscharen ist, dem alles Gold und Silber dieser Erde gehört. Meinst du, der wird dich fallen lassen? Ich habe es mal probiert. Als eine meiner finanziell üppigsten Zeiten waren, als ich BAföG bekommen habe. Weil ich in der Zeit noch Kindergeld bekommen habe, eine Halbwaisenrente, weil mein Vater leider früh verstorben war. Und dann hatte ich noch hier und da ein Honorar. Und ich habe das erprobt, aus Dankbarkeit heraus, aus dem Überfluss, den ich hatte. Ich hatte eine nette Wohnung in Frankfurt am Main. Und aus dem Überfluss heraus habe ich probiert mal, wie ist es, wenn man ein bisschen mal mehr als das Übliche mal irgendwo mal reingibt. Ja? Und dann kam ich in so eine brenzlige Situation, wo ich das Gefühl hatte, so jetzt ist es nicht mehr so spaßig, jetzt wird es ernst. Ja? Und ich habe gedacht, ich probiere das aus. Ist Gott jetzt mein himmlischer Vater oder nicht? Ja, und da hatte ich wirklich nichts mehr zu essen. Da war irgendwie so ein blöder Punkt erreicht, hatte wahrscheinlich nicht genug nachgedacht, unvernünftig mich auf irgendeinen unvernünftigen Trip eingelassen. Ja, würde ich heute auch nie wieder machen, keine Angst. Also, ja. So, aber da war es wirklich eng geworden. Ja. Und ich sehe mich auf dem Heimweg, wahrscheinlich von der Gemeinde, da durch den Park an der Deutschen Bank, Bundesbank in Frankfurt, wo dieser schöne 300 Meter Fernsehturm war, der direkt vor meiner Nase an meiner Wohnung, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, stand. Und gehe da durch den Park und dann sehe ich, ich weiß nicht mehr, 100%, aber vielleicht im Müllheim oder am Müllheim, jedenfalls da lag so ein Lunchpaket. Ja, von so einem amerikanischen GI, die waren ja da in Frankfurt noch stationiert. Ja, und da hatte einer keinen Bock auf den Fraß, ja, von der Armee. Und es war eingeschweißt, es war perfekt, es war hygienisch, es war sauber. Da war noch ein Getränk dabei. Das haben die Raben da für mich hingelegt. Ja? Wie bei ihr mit den Raben. Ja? Ich sagte, das ist ja toll, probier mal aus. War lecker geschmeckt. Ach so, und ich dachte, wie kriege ich Geld auf mein Konto? Ich war so fixiert auf diese Nullen. Also ich meine, die Minus und die Plus Null. Also ich war so fixiert auf diese Nummern. Versteht ihr? Ja? Bankkonto, boah, das habe ich umgehauen. Ja? Und Gott hat plötzlich ganz andere Wege gefunden. Ja? Da war ich in so einer christlichen WG, hing plötzlich da so ein Riesen, so eine Ringwurst plötzlich an der Haustür. Als Schmalhans Küchenmeister war. Ja? Also ich habe da tolle Sachen erlebt. Wow, also ich will es nicht empfehlen, aber es funktioniert. Ich weiß, dass das funktioniert. Und ich verhalte mich als Kind meines himmlischen Vaters. Also ich kenne keine Kinder, die Gott wirklich hängen gelassen hat. Er lässt manche durch Leid gehen und alles, ich weiß es. Wirklich. Und ich glaube, dass es, um auf den Anfang zurückzukommen, dass es sogar die Würde, unsere Würde ist, sein kann und auch eine Heilung sein kann, mehr zu geben als zu empfangen. Das ist für mich der Sinn dieses überlieferten Jesus-Wortes, ja, an das Paulus erinnert, als würden die anderen Christen das kennen, steht aber in keinem Evangelium, ist aber ein Wort des Herrn. Apostelgeschichte 20, Vers 35, da sagt er, ich habe in allem euch gezeigt, dass man Arbeiten sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, wird dann wohl auch so stimmen, geben ist glückseliger als nehmen. Also es ist besser zu geben als zu nehmen. Ich habe mir das im Griechischen genau angeschaut. Da steht gar kein Komparativ, sondern steht, es ist glückselig, mehr zu geben als zu nehmen. Das geht doch gar nicht. Ich muss ja erst mal nehmen. Ja? Wenn Gott mich segnet, dann können wir über alles reden. Ja? Wenn Gott mir mein drittes Auto gibt, dann bin ich durchaus bereit, über mein zweites nachzudenken, ob ich das in die Mission gebe. Ja? Aber ich muss ja erst nehmen. Aber was meint ihr, was das für eine Heilung freisetzt, wenn du zum Beispiel, das ist ein persönliches Ding, deinem Sohn mehr Liebe geben kannst, als du jemals von deinem Vater bekommen hast. Das ist ein Geschenk. Was meinst du, was dich das heilt? Ja, wie ich meinen Sohn zum Fußballplatz gefahren habe, zum Basketball, er hat alles vergessen, verleugnet, was weiß ich, egal. Ja, aber er hat mich trotzdem geheilt. Ja. Wie beglückend das ist, seinen Kindern mehr materiell bieten zu können, als du jemals von deinen Eltern bekommen hast. Ja, als Beispiel. Ja, es ist tatsächlich beglückend, mehr zu geben als zu empfangen. Der Mangel sagt, die Mangelhaltung sagt, mir wurde auch nichts geschenkt. Kennt ihr den Spruch? Ein ganz toller deutscher Spruch, steht, glaube ich, einer der ersten 10 Glaubenssätze in Deutschland, glaube ich. Mir wurde auch nichts geschenkt. Ja? Also ich habe mir alles erarbeitet, stimmt doch gar nicht. Jetzt die Rentenerhöhung, Wahnsinn, ja? Nächstes Jahr wieder 3,8%. Wo nehmen die das her, frage ich mich. Die armen jungen Leute, die das alles zusammentragen müssen. Aber ich meine, ablehnen tue ich das auch nicht. Ja? Was mache ich damit? Habe ich gar nicht mit gerechnet. Was mache ich eigentlich mit der Rentenerhöhung? Ja, die Preise steigen ja auch, die Butter, naja. Mir wurde auch nichts geschenkt, doch. Mir wurde sehr, sehr, sehr viel geschenkt. Und wisst ihr, dass das zur Würde des Menschen gehört, geben zu können? Zur Würde des Kindes Gottes geben zu können? Eine interessante Frage ist ja, ab welchem Einkommen ist es eigentlich, kann man das erwarten oder ist es angemessen zu geben? Ab einstellig, zweistellig, dreistellig, vierstellig, fünfstellig. Und die Gegenfrage ist, bis zu welchem Einkommen? Ja, ich habe es einmal erwähnt, ich werde das nie vergessen. Wir hatten eine Studentengemeinde in Köln und da saßen irgendwann mal zwei Leute bei mir auf dem Sofa und haben mir vorgerechnet, wie wahnsinnig viel sie jetzt plötzlich, wo sie jetzt beide eine Stelle haben, ja, den Zehnten geben müssten. Andreas, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch nicht normal. Ja, weil sie so viel verdient haben. Die haben Gehaltsbescheinigung bekommen. Als Studenten war das kein Thema. Ja? Aber jetzt, wo sie, die haben sich echt einen Kopf darüber gemacht. Ja? Weißt du denn, wie viel das ist? Hab ich gesagt, ja klar, 10%. Das ist genau 10%. Ich weiß, wie viel das ist. Verrückt. Also da gibt es auch eine Obergrenze. Ja, wie gesagt, wenn jetzt diese Fußballprofis, ja, wenn die jetzt, oder Leute, die Christen werden, ja, die schön ihr Zeugnis geben, T-Shirt hoch, wenn die jetzt alle sagen würden, ja klar, ist doch logisch. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da sogar welche, die das machen. Warum noch nicht? Why not? Aber wo geht es eigentlich los? Ich kann nur sagen, bei mir war es, meine Kinder war ein bisschen nicht so ganz typisch, ja, aber ich hatte irgendwie den Wunsch, es durfte manchmal vor dem Kindergottesdienst, der bei uns immer nach dem Hauptgottesdienst war, mit 70, 80 Kindern, ja, drei Riesengruppen in der Kirche, laut, verteilt über die ganze Kirche. Und manchmal durfte ich schon mit meiner Mutter zum Erwachsenengottesdienst mitgehen vorher. Meine Geschwister fanden das stinklangweilig, aber ich fand das irgendwie spannend, die Musik. Und irgendwie, also boah, ich war irgendwie, mich hat das berührt. Und dann kam der Augenblick, wo meine Mutter mir dann Geld in die Hand gedrückt hat. Ja, und dann durfte ich das in den Klingelbeutel tun. Und ich war dabei. Ich war dabei. Ich, kleiner Pimpf, konnte was beitragen. Da wurde gesagt, wir sammeln heute für... Meine Mutter hat mir das gegeben. Gell? Und ich wusste ja, einen Tag vorher hat meine Mutter noch vor der leeren Kasse gesessen und geweint. Weil sie nicht wusste, wie sie am Montag den Strom bezahlen soll, wenn der Strom an. Bei uns wurde es zu Hause abkassiert. Bar. 60er Jahre. Ja. Dachte, wie macht sie das eigentlich? Ja, so bin ich aufgewachsen und wir sind gesegnet worden. Ich war dabei. Die Kinder sind nicht da. Wir haben hier ein Patenkind. Glaubt ihr, dass aus dem Zehnten der Minderjährigen oder der Teens, sagen wir mal ganz allgemein, unser Patenkind in Afrika finanziert werden könnte? Ich glaube ja. Der eine gibt einen Euro im Monat, andere zwei, einer vielleicht fünf. Da würden wir ein Patenkind in Burundi, was da vorne oder wo auch immer an der Pinnwand denken, einen ganzen Monat lang für Schule und Essen und Kleidung versorgen. Geht alles. Es geht alles. Du bist dabei. Das nur zu der Frage, ab wann, bis wann. Ja? Ich weiß, es ist ein herausforderndes Thema, aber wenn das kein Lippenbekenntnis bleiben soll, zuerst kommt der Herr in meinem Leben. Jesus steht an erster Stelle. Ja? wenn das kein Lippenbekenntnis bleiben soll, dann wird er auch Herr in allen Bereichen meines Lebens sein. Und zuerst kommen, kein Gesetz, es geht nicht um eine Pflicht. Es geht nicht jetzt in dem Beispiel darum, den Kindern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja? Aber ich meine mal so, von der Beteiligung am Reich Gottes, das ist doch unsere Ehre, unsere Krone. Ja? Gott kümmert sich um uns und wir kümmern uns um sein Reich, um die Ausbreitung seines Königreiches bis zur Wiederkunft Jesu. Ist das, weil eine Hand die andere wäscht? Gibt es da so einen Spruch? Eine Hand wäscht die andere. Ja. Ich schenke dir zu deinem Geburtstag, weil ich ja auch in 2 Monaten Geburtstag habe, damit du mir auch was schenkst. Weil ich was geschenkt bekommen habe, schenke ich vorher dir auch was. Weil ich gerne von dir eingeladen werden möchte, lade ich dich vorher zu mir ein. Ja, so ist das nicht gemeint. Manus manum labert. Eine Hand wäscht die andere. Ja. Nee, so ist das bei Gott nicht. Gott möchte uns ja freisetzen für sein Königreich. Er ist wirklich ein großzügiger Geber aller Gaben. Römer 8, Vers 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also, rückhaltlose Großzügigkeit ist in Gottes Herzen. Das muss doch irgendwie auf uns abfärben, oder nicht? Wenn wir wirklich mit ihm zu tun haben. Oder das ist ein Fake, aber wenn das so ist, dann färbt das irgendwie auf uns ab. Im Wort Hingabe steckt das Wort Gabe. Ja? Jesus ist die Gabe des Vaters an diese verlorene Welt. Das ist Agape, die hingebende Liebe. Nicht die erotische Liebe, die begehrt, die haben will, ja? Sondern die hingebende Liebe. Und wenn Gottes Geist in uns ist, dann wird diese Frucht des Heiligen Geistes und die Frucht der Liebe und der Güte Gottes, die dem Wesen Gottes entspricht, wird in uns freigesetzt werden. Ich hatte den Eindruck, ich sollte das heute in unsere Mitte legen. Wie gesagt, nicht um irgendeinen manipulativen Zweck aufzunehmen. Vielleicht habe ich bestimmte Dinge wahrgenommen, die ich als Symptom ja, empfunden habe, was auch, wo noch Luft nach oben ist, auch in unserem Glaubensleben und auch in dem von vielen anderen Menschen natürlich. Ja. Und wo ich mich auch auf den Weg machen will. Wie gesagt, ich stelle mich da ja auch drunter. Ich gehöre auch zu den Überflussgebern. Ja. Aber wo sind da diese Glaubensdimensionen? Wo lassen wir uns herausfordern? Wo lassen wir uns an die Hand nehmen? Und wo gehen wir göttlich auch, wie die Großzügigkeit Gottes auch mit dem Leben und unseren Herausforderungen um? Und wo lassen wir uns herauslocken aus unserem Mangeldenken, aus unserem Sicherheits- und Mangel- und Festhaltendenken? Ja? Da kann uns Gott total helfen. Er will uns ja helfen damit. Er will uns damit ja freisetzen, innerlich freimachen. Halleluja. Lass uns ins Gebet gehen und das so für uns persönlich ummünzen. Gottes Geist möge das dir zeigen, was für dich jetzt wichtig war hier von dem, was gesagt wurde. Amen.